Und ich habe das ja vorhin schon bei meinem Lebenslauf kurz erwähnt, dass ich eben halt als Nichtgläubiger war damals mein Lebensinhalt einfach die Rockmusik. Und deshalb möchte ich auch einfach was jetzt von dem wiedergeben, was ich wichtig finde, auch mit meiner damaligen Zeit so ein bisschen zu tun hatte. Ich werde Beispiele bringen von so ein paar, aufgrund der Zeit, wenigen Gruppen, die die meisten von euch, ich sag mal glücklicherweise, nicht kennen werden, die aber wohlgemerkt, die meisten von euch, ich denke mir, ein paar unter euch wird es schon darunter geben, die kennen. Ich habe mich dazu entschieden, weil es sind in der Zeit damals so die 60er und Anfang 70er Jahre, weil es war gerade, darauf komme ich noch gleich zu sprechen, eine wichtige Zeit für die Musik. Damals gab es noch wirklich, muss ich sagen, sozusagen Musiklegenden. Das waren Gruppen, die hatten wahnsinnige Erfolge und die blieben auch erstmal dran an der musikalischen Macht, möchte ich mal sagen. Heute geht es wirklich auch nur noch um Kommerz, um Unterhaltung, um Fun. Die damals, die hatten noch, aber es war alles negativ, ich will das nicht loben, sondern wir werden gleich Hintergründe sehen, wie sehr, was für ein Satanismus, ein Okkultismus dahinter steckte. Diese Gruppen waren auch Wurzeln für ganz viele spätere Musikrichtungen und für spätere Gruppen. Es gibt heute zum Beispiel eine dieser Gruppen, die ist heute noch musikalisch aktiv. Und man kann an diesen Gruppen auch, sage ich das mal ein bisschen, Beispiele vielleicht auch sehen, wie Satan auch irgendwo wirken kann. Und wenn wir zum Beispiel auch in der Bibel lesen, dann gehen wir auch manchmal, oder nicht manchmal, sondern sollten wir oft auch zurück an den Anfang gehen. Zum Beispiel Sündenfall-Kapitel, Adam und Eva und so weiter. Da werden schon bestimmte Grundzüge klar gemacht. So denke ich mal, ist es manchmal auch nicht gut, sondern nur für diejenigen, die jetzt da irgendwo drin stecken, die einen Bezug dazu haben zur Musik, für die ist es vielleicht gar nicht schlecht, halt einfach mal aufgeklärt zu werden, auch nochmal über solche Hintergründe der damaligen Zeit. Ich möchte also, und das ist jetzt für mich so dieses Spannungsfeld, absolut eben keine Werbung machen für die Musik, die ich damals gehört habe. Aber ich denke, das wird auch im Laufe des Vortrags immer so rüberkommen. Aber ich finde es eben halt schon, dass es einfach wichtig ist. Zum Beispiel heute Abend findet bei uns zu Hause ich bin ja wie gesagt Krankenpfleger und da findet so eine Art Feier statt und ein Arzt, mit dem ich auch sehr guten Kontakt habe, der wird sich heute Abend zum Beispiel die Gitarre nehmen. E-Gitarre hat wohl auch schon mal vor ein paar tausend Leuten in seiner Heimatstadt gespielt, in so einem Stadion, wird sich die Gitarre nehmen und wird dann zum Beispiel unter anderem, also ich glaube fast die Hälfte der Lieder, die er bringen wird, 18 Lieder, die Hälfte davon werden Lieder sein von diesen Gruppen. Und diejenigen, das werden auch junge Leute sein, die jetzt dort zuhören werden, oder vielleicht mit tanzen werden, die werden auf diese Weise auch zum Beispiel mit dem Geist oder einfach mit diesen Liedern dieser Gruppen auch konfrontiert werden. Oder wenn man vielleicht mal Radio hört, ich glaube zwar nicht, dass die meisten Lieder werden jetzt nicht mehr so vielleicht davon gebracht, aber man kann sich dem fast gar nicht entziehen, doch man kann es schon. Aber wenn man nicht aufpasst, entzieht man sich jemals diesem ganzen Müll. Im Grunde genommen jemals nicht. Und ich möchte einfach, das, was ich vorstellen werde, werden vielleicht auch krasse Sachen vielleicht sein, aber es sind, ich möchte einfach warnen, meine Botschaft soll sein, zu sehen, dass da Menschen waren, die sich wirklich mit Musik auskannten, die wirklich auch, wenn man sie hören würde, auf eine bestimmte Weise genial waren in ihrer Musik Und wenn die dann mit Okkultismus zu tun gehabt haben, dann müssen die auch gewusst haben, irgendwo, warum sie das getan haben. Und wenn die das schon gewusst haben und mit Okkultismus und mit Satanismus letzten Endes irgendwo gespielt haben, und das waren Musikgruppen wirklich, die es echt musikalisch sozusagen auf dem Kasten gehabt haben, wer sind wir dann, dass wir leichtsinnig mit dem Thema Musik umgehen? Musik kommt auch in der Bibel vor in positiver Form. Wir können auch für Gott, können wir Musik machen. Wir werden dazu aufgefordert, zum Beispiel auch für Gott zu singen. Aufgrund der Zeit wird das nicht mein Thema sein. Dazu gibt es auch gute Lektüre. Es gibt Lektüre, und ich habe jetzt gesehen, hier kennen sicher auch einige von euch so, das folgende mir nach, Heftchen. Da fängt jetzt gerade auch so eine Abhandlung so an zum Thema Musik. Deshalb, es gibt Lektüre zum Thema Musik, wie ich damit umgehen kann. Aber vielleicht stellt sich der ein oder andere sich nicht dieser Thematik und möchte sich nicht so eine Lektüre anschaffen. Das Ziel meines Vortrags oder was ich jetzt gerne euch vorstellen möchte, ist einfach, diejenigen unter euch zu animieren, die schon eine Beziehung zur Musik haben und die damit aber sehr locker umgehen, bei denen doch vielleicht einfach mal ein Fragezeichen so ein bisschen zu setzen und ihnen zu sagen, Mensch, beschäftigt euch doch einfach mal mit dem Thema wirklich Christ und Musik, anhand von Lektüre beispielsweise. Und deshalb werde ich auch aufgrund der Zeit jetzt nicht großartig dazu kommen und zu zeigen, was ist denn jetzt zum Beispiel positive Musik. Es gibt zum Beispiel, das hat mir damals sehr geholfen, Rockmusik und christliche Lebenshaltung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Buch schon vergriffen ist, dass es das gar nicht mehr gibt. Aber es gibt heute andere Bücher auf dem Markt und da wird zum Beispiel dann auch gezeigt, was zum Beispiel jetzt Kriterien für eine positive Musik. Ich werde auch jetzt keine Werbung machen oder sagen von wegen, also die Musikrichtung ist jetzt gut, dass man sich jetzt fragen könnte von wegen, welche Gruppen hörst du denn, hörst du noch was und so weiter. Auf sowas würde ich jetzt gar nicht eingehen, weil es geht letzten Endes sozusagen jetzt nicht um mich, es geht um dich, um deine Einstellung zur Musik. Was mich noch zur Musik betrifft, ist einfach die Sache, dass ich, zumindest als ich gemerkt habe, dass bei mir die Musik damals zu einer Sucht geworden war, und ich hatte sogar auch so eine Beziehung zur Musik, dass, ich werde vielleicht darauf eingehen, dass ich damals Schluss machen wollte und dass mich mit meinem Leben, und dass ganz besonders ein Lied mich da sehr geprägt hat auch, und mit diesem Lied wollte ich dann auch Schluss machen. Und dann habe ich damals mein erstes Gebet gesprochen, also mein ehrliches, erstes, ernstes Gebet. Gott, wenn es dich gibt innerhalb von 14 Tagen, dann zeig mir das irgendwie, sonst mache ich Schluss. Ich wusste auch schon wie. Und in diesen 14 Tagen kam dann ein Bruder auf mich zu und da gab es einen Kontakt und er erzählt mir was vom Herrn. Und dadurch habe ich dann den Herrn angenommen. Dann merkte ich, dass ich in der Musik eigentlich schon längst, ohne dass ich das wusste, gefangen war, weil ich angefangen hatte, von meinem 10. Lebensjahr Musik wirklich zu hören und sie auch zu genießen. Und als ich dann mit 20 davon loskommen wollte, da ging das nicht so einfach. Das war für mich wirklich eine Zeit des Kampfes. Und das war schon ziemlich heftig. Damals gab es Platten, keine CDs. Von einem Interpreten zum Beispiel, der ist Frank Zappa, ich weiß nicht, wer den kennt, hoffentlich keiner. Von dem habe ich alleine zum Beispiel 55 Platten, würde jetzt sagen 55 CDs gehabt. Daran, dass ihr einfach merkt, ich bin jemand, der wirklich in dieser Musikwelt gelebt hat. Deshalb, es gibt sehr gute Lektüre. Ich möchte jetzt einfach als jemand einer bestimmten Zeit, die mir immer so verbleibt, ein paar Sachen euch mitgeben, warnen, das, was mir einfach wichtig geworden ist. Ich habe mich damals jedenfalls in meiner Zeit, als ich mich von der Musik dann merkte, ich kann nicht zwei Herren dienen, dieser Vers wurde mir auch damals groß, sondern den einen werde ich lieben, den anderen werde ich hassen, habe ich mich dann davon distanziert, nach und nach von der Musik. Das dauerte ungefähr so 2 Jahre, dieser Kampf. Und in dieser Zeit habe ich, bevor ich das vergesse, das sage ich auch einfach, sehr viel, das tue ich auch jetzt, aber gerade da fing es auch einfach an, in der Bibel gelesen. Weil ich musste einfach mein Herz füllen, je mehr ich mich von der Musik herzensmäßig jetzt und mich von bestimmten Idolen distanzierte, wurde mein Herz natürlich leerer. Klar, denn das hat einen ja ausgefüllt. Also musste das Herz gefüllt werden. Und der Herr sagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Wahrheit ist sein wunderbares Wort, die Bibel und seine Person. Und je mehr ich mich mit seinem Wort und mit der Person des Herrn beschäftigt habe, desto mehr, da merke ich auch, dass das jetzt nicht passt. Das passt jetzt nicht zusammen, dass ich bestimmte Musik höre und dabei gleichzeitig zum Beispiel die Bibel lese. Denn damals habe ich alles, auch Gespräche und so weiter unterhalten, ich habe alles mit musikalischem Hintergrund dann auch. Dudelei im Hintergrund immer praktiziert. Und da habe ich gemerkt, das passt nicht zusammen. Also musste ich mich von einem trennen. Ich musste mich dann in einer Situation, wenn ich jetzt überlegte, von wegen soll ich jetzt Bibel lesen? Wenn ich jetzt Bibel lesen würde, dann müsste ich aber den Kasten ausschalten. Und weil ich aber immer mehr gemerkt habe, was für ein Schatz wirklich die Bibel ist, habe ich einfach immer mehr für die Bibel mich entschieden und dadurch auch immer mehr gegen die Musik. Und das hat mir einfach Kraft gegeben, auch das Gebet und auch, denke ich, die Fürbitte von Geschwistern, die natürlich auch um meine Problematik, um meine Not wussten. Und so ist das dann alles so gewesen. Ja, das sind einfach so ein paar Tipps schon mal einfach so vorab. Musik ist eine wichtige Sache. Wir werden täglich damit konfrontiert, egal wo wir sind, je nachdem. Also Beruf schon mal, wenn da Radio im Hintergrund läuft, wenn wir einkaufen gehen, Supermarkt, was weiß ich. Wir werden immer mit Musik irgendwie konfrontiert. Wir gehen, auch das mache ich einfach mal kurz, ich werde nicht die Bibelstellen an die Wand werfen. Viele von euch kennen sie. Wir gehen einer Zeit entgegen, wovon in der Offenbarung 13 die Rede ist, eine Einheitsregierung, wo es dann dazu kommen wird, dass Satan letzten Endes regieren wird auf der Grundlage von zwei Herrschern, einer aus Israel, einer aus dem wiederauferstandenen Römischen Reich. Und dann wird es in Jerusalem wird es ein Bild geben, ein Zentrum vom Heiligen Tempel aus für diese Regierung. Das wird das Zentrum sein, letzten Endes so für die Erde, für einen großen Kreis jedenfalls, für einen riesigen Bereich der Erde. Von dort aus wird regiert werden. Und wer regiert von dort aus? Letzten Endes Satan. Dort wird ein Bild aufgestellt werden, in irgendeiner Form. Und dann heißt es, jetzt geht es nur noch um Anbetung. Anbetung ist nämlich eigentlich was Wichtiges. Wir dürfen den Herrn anbeten. Aber in dieser Zeit werden Massen von Menschen anbeten, aber eben nicht den Herrn. Und auch nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen. Sie werden dazu gezwungen werden, diese Tiere anzubeten und letzten Endes indirekt dadurch den Drachen, den Satan, der dahinter steckt. Weil Satan will nur eins, er möchte gegen den Herrn agieren und er möchte Anbetung haben. Und das wird dann die schlimmste Zeit auf Erden sein. So sagt es der Jesus Christus 2-3 Tage vor seinem Tod in Matthäus 24. Das ist die große Drangsal. Die wird dadurch gekennzeichnet sein, dass dieses Bild, dieser sogenannte Gräuel der Verwüstung, der letzten Endes nur den Charakter einer Verwüstung und auch einmal die Folgen einer Verwüstung an sich spüren wird, letzten Endes. Dieser Gräuel der Verwüstung, das wird der Charakter dafür sein, dass diese Zeit einmal eine riesige Drangsalzeit sein wird. Die schlimmste Zeit, die die Erde je gesehen hat. Und dann ist es so, dass im Alten Testament haben wir ein Ereignis, eine Geschichte, die uns das schon prophetisch vorher vorstellen soll. Die finden wir im Propheten Daniel. Kapitel 3. Heißt es so, der König Nebukadnezar machte ein Bild von Gold, seine Höhe 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er richtete es auf in der Ebene Dura, in der Landschaft Babel. Der König Nebukadnezar sandte aus, um die Satrapen, die Statthalter, die Landpfleger, Oberrichter, Schatzmeister, Gesetzeskundigen, Gerechtsgelehrten, alle Beobachter der Landschaften zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Dieses Ereignis damals ist eigentlich schon ein prophetisches Vorausbild für das, was, also das ist einmal so passiert historisch, aber ein Bild dafür, was einmal in der Endzeit sein wird. Dieses Bild ist ein Bild jetzt auch von dem, was in der Zukunft einmal dieser Groll der Verwüstung sein wird. Das heißt, das, was hier passiert, ist eigentlich schon so eine Vorausschau auch so ein bisschen auf das, was einmal sein wird. Deshalb hat uns das also auch für die Endzeit dieses Kapitel etwas zu sagen. Dann geht es weiter. Da versammelten sich die Satrapen und so weiter zur Einweihung des Bildes, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Sie standen vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgerichtet hatte, und der Herold rief mit Macht: Euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und Sprachen, sobald ihr den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute, der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Ofen geworfen werden. Darum, sobald alle Völker den Klang des Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute und allerlei Art von Musik hörten, fielen alle Völker, Völkerschaften und Sprachen nieder, indem sie das goldene Bild anbeteten, welches der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Und wenn wir jetzt wissen, oder wir uns in dem Eindruck stehen würden, dann muss genauer damit auch mit so einem Kapitel auseinandersetzen würden, und sehen würden, dass das jetzt eigentlich so ein Bild ist von dem, was in der Zukunft einmal sein wird, worauf wir als Menschheit jetzt zusteuern werden, dann sehen wir, und wenn wir das jetzt anwenden, dann auf diese Zukunft, dann sehen wir das also scheinbar in einer fast eintönigen, fast langweiligen Art, verschiedene Musikinstrumente hier ständig wiederholt werden. Ich glaube, die Wiederholung kommt in dem Kapitel noch ein- oder zweimal vor. Man fragt sich, warum das Ganze? Was denkt sich Gott dabei, das so zu wiederholen? Ja, er möchte einfach klar machen, dass die Musik einmal auch eine zentrale Rolle spielen wird in dieser Anbetung Satans letzten Endes, auf die wir einmal zusteuern werden. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass Christen dann schon im Himmel sein werden, sondern es geht mir jetzt darauf, auf was die Menschheit jetzt eben zusteuern wird. Musik spielt also da eine große Rolle. Musik kann nämlich auch Massen letzten Endes einfach beeinflussen und manipulieren. Das ist einfach so. Deshalb ist es dann auch kein Wunder, dass Satan sich der Musik bedient. Als ein geeignetes Medium für uns Menschen. Und deshalb ist es wichtig, ich sage nicht, nochmal betonen, gerade in jungen Jahren kommt das dann vielleicht falsch rüber. Ich sage jetzt nicht, dass Musik schlecht ist. Dass jede Musik schlecht ist. Ich sage, man soll mit dem Thema Musik vorsichtig umgehen. Man soll sich über das Thema Musik informieren. Mehr kann ich in dieser Zeit nicht machen. Ich könnte jetzt ein paar Hilfen geben, klar, okay. Aber die stehen auch in Büchern drin. Ich möchte einfach einen persönlichen Eindruck auch von dem, was ich ja persönlich erlebt oder weiß, weitergeben, was ich damals so kennengelernt habe. Zum Beispiel schon mal wichtig zu wissen, dass unser Hörorgan aus Hörzellen besteht, aus ganz vielen, und Hörzellen reagieren schon auf Reizenergien, die rund 10 Millionen Mal kleiner sind, als die Zellen beim Berühren im Tasten sind. Wir sehen uns, das Hörorgan ist viel stärker mit Gefühlen verknüpft als das Sehorgan. Wer sich auskennt, ein bisschen Anatomie, Physiologie des Menschen, zwischen dem Hörorgan und dem limbischen System, einer Art Gefühlszentrum im Gehirn, bestehen direkte Verbindungen. Die Konsequenz ist, das ist jetzt wichtig, man muss jetzt nicht alles verstehen, unser Gehör ist stärker mit Gefühlen verknüpft als das Sehen. Und wie wir schon mal mit auf Gefühl sozusagen reagieren, je nachdem gefühlsmäßig reagieren, wenn wir bestimmte Sachen sehen, das wissen wir. Aber jetzt erfahren wir letzten Endes von unserer Anatomie her, dass unser Gehör letzten Endes noch viel stärker auf Empfindungen oder mit Empfindungen reagiert, als zum Beispiel der Tastsinn. Wirkungen der Musik. Auch ein paar Sachen einfach mal. So, jetzt haben wir es mit Schallreizen zu tun beispielsweise. Die treffen auf unser Gehörorgan, haben einen Einfluss auf das Gefühlszentrum, wecken Gefühle, Empfindungen bei uns. Außerdem, je nachdem, bei Dynamik, also großer Lautstärke, so habe ich damals die Musik gehört, und monotonen Rhythmen, nebenbei bemerkt, es ist jetzt völlig egal, was für ein Text dabei ist, zum Beispiel, ob das christlicher Text ist, ob es satanischer Text ist. Der Text macht hier überhaupt gar keinen, spielt hier keine Rolle. Hat das Hörorgan, wird einem höher Stress ausgesetzt. Die Nebenniere in unserem Körper reagiert dann mit einer Ausschüttung von dem Stresshormon Adrenalin. So weit, so gut, denkt man. Sache ist bloß die, wenn dieser Stress lang andauert, wenn es ein lang andauernder Reiz ist, ohne Spannungserholung, wenn man sich immer wieder dieser Musik aussetzt, längere Zeit, egal was für ein Text, dann gibt es eine sensorische Überlastung, also eine Überlastung dieses Hörorgans, des ganzen Körpers. Adrenalin wird weiter ausgeschüttet, überproduziert, und zwar in einer solchen Menge, dass es überhaupt gar nicht mehr durch sogenannte Enzyme abgebaut werden kann. Und dann, wenn es nicht abgebaut wird, wird es umgewandelt in Adenochrom. Und das ist letzten Endes eine psychedelische, bewusstseinsändernde Droge, die dazu führen kann, dass man deshalb auch dann in einen Rauschzustand, in ein Heilgefühl, im Extremfall auch in Trance geraten kann. So einfach chemisch ist das. Muss man einfach wissen. Das hat jetzt nichts mit Verteufelung zu tun, das ist einfach Chemie. Anatomie, Physiologie, Chemie. Das ist einfach so. Und es ist gut, das einfach mal zu wissen. Denn sonst muss man ja fragen, warum geraten denn Massen gerade zum Beispiel auch schon mal in einen Massenrausch oder auch Einzelne, was weiß ich was. Oder ich habe immer schon auch Heilgefühle gehabt, wenn ich da mir die Musik dann immer wieder reingezogen habe. Und dann auch meistens dann 10, 15 Mal immer wieder dasselbe Lied, damit das dann auch so richtig abrockt. Ja, was wirkt alles so? Der Rhythmus wirkt auf unseren Körper. Ging dann so mit, je nachdem, wie der Rhythmus ist. Die Melodie, die Tonfolge und auch die Harmonie, das Zusammenspiel gleichzeitig gespielter Töne und die Dynamik, die Lautstärke und eventuell, wenn man jetzt zum Beispiel in Diskos, was weiß ich, was sich zum Beispiel auffällt, Leute, das wirkt alles auch auf die Seele, auf das Gefühl. Der Körper wird also angesprochen, die Seele, das Gefühl und je nachdem, wie in einer welchen Konzentration das alles jetzt wirkt, kann ich in einen Trance- oder rauschähnlichen Zustand gelangen. Das wird da auch noch unterstützt durch je nachdem Drogen, die ich konsumiere. Heutzutage zum Beispiel Ecstasy, was weiß ich was, dass ich auch die Kraft habe, die Möglichkeit weiterzumachen, zu tanzen, abzurocken und so weiter. Oder östliche Mystik, Hintergründe, bestimmte religiöse Hintergründe, die auch so in vielen Musikgruppen, gerade damals und auch heute, jetzt auch eine Rolle spielen. Nicht zu schweigen von Okkultismus und Satanismus. Gerade wurde der Voodoo-Kult angesprochen. Gerade der Voodoo-Kult ist immer nicht irgendein Aberglaube, sondern es ist eine echte satanische Religion. Und da geht es auch zum Beispiel ganz gravierend um den Rhythmus. Wo die Afrikaner, also wo da wirklich echt mit dem Rhythmus so voll eingeheizt wird. Und wo dann irgendwann dieser Rauschzustand, dieser Trance-ähnliche Zustand oder sogar Trance-Zustand auftritt. Was kann noch zu so einem Trance-Zustand führen oder Rauschzustand, dass man das weiß? Visuelle, also fürs Auge, Reizüberflutungen, Lichteffekte wie Blitze und Farben. Wir denken, und ich denke, einige von euch wissen es bestimmt, egal ob ihr es da gewesen seid, aber von Freunden, Bekannten, Diskotheken und was weiß ich was, oder Konzerten, wo mit diesen Effekten einfach gearbeitet wird. Oder mit dem Verlangen nach der Flucht aus der Realität. Das war zum Beispiel bei mir der Fall. Ich wollte mich diesem ganzen Alltagsleben gar nicht großartig stellen. Das war mir viel zu eintönig, zu langweilig. Und die Musik, die gab mir alles. Also war ich schon eigentlich auch prädestiniert. Also Verlangen nach Flucht aus der Realität. Und schon ist man voll da drin und noch mehr bereit, das alles so zu genießen und darin aufzugehen. Gegenseitige Ansteckung, Beeinflussung von Massen. Wenn neben mir links, rechts, überall abgerockt wird und was weiß ich was abläuft, dann beeinflusst man sich gegenseitig. Dann ist es einfach ein Massengefühl, was da aufkommt. Und wenn dann am besten noch wie auf Konzerten die Idole selbst anwesend sind, dann sind die Fans völlig aus dem Häuschen. Und es kann zu Massenhysterien kommen. Tanz, Körperbewegungen und Drogen. Ja. Das sind einfach so Faktoren. Also so sind wir einfach. So können wir beeinflusst werden. Das muss ich einfach wissen. Ich muss wissen, ich kann manipuliert werden. Ich stehe da nicht drüber. Von einem Gehirnchirurgen, Sir John Eccles, habe ich mal auch aus einem damaligen Buch gelesen. Das hieß, Wir wollen nur deine Seele. Auch das Buch ist, glaube ich, leider vergriffen. Habe ich gelesen, der hatte sich dann auch mal damit so auseinandergesetzt, dass, wenn man zum Beispiel in Trance sich befindet, dann kann es sein, dass ein anderer Geist einen Menschen kontrollieren kann. Und der hat das so gesagt, der Mensch, der war Nobelpreisträger. Und ich weiß nicht, ob diese Theorie schon, ob die widerlegt worden ist oder immer noch aktuell ist. Ich stelle sie einfach mal vor. Haben wir so gesagt, dass also zwischen den Nervenzellen, bei den Verbindungen zwischen Nervenzellen oder den Nerven- und Muskelzellen, das sind die Synapsen, dass sich dort eventuell Verbindungen auch zwischen Gehirn und dem eigenen Geist befinden. Und wenn jetzt durch Trance, durch rauschähnliche Zustände, der Geist, mein Geist, sag ich jetzt mal, passiv gemacht wird, dass dann diese Synapsen Antennen darstellen für andere Impulse von außen. Dass ich beherrschbar bin von einem anderen Geist. Und von welchem ist klar, dass ich auf diese Weise wirklich manipuliert werden kann. Ja, nicht nur manipuliert, sondern dass jemand Besitz nehmen kann in diesem Moment, in irgendeiner Weise. Drogen wirken ebenfalls auf diese Synapsen und verstärken noch diese Antennenwirkung. Dieser Mann hat genau gewusst, was wichtig ist, um die Botschaft des Bösen weiter zu propagieren. Das ist der größte Okkultist des vorletzten Jahrhunderts. Er hat bis ins letzte Jahrhundert hinein gelebt. Ich glaube 1930 oder wann ist er gestorben? Aleister Crowley, wer schon mal was dafür gelesen hat zu dem Thema, der wird auf diesen Namen gestoßen sein. Eine ganz wichtige Person. Wie gesagt, es ist der größte Okkultist. 1800 so und so geboren. Und er hat verschiedene Anhänger gehabt in der Musik, in der Musikwelt. Darauf werde ich gleich noch kurz zu sprechen kommen. Ihm war es ein großes Anliegen. Er hat sich gesehen als den Antichristen. Ihm war es wichtig, die Menschheit zum Satanismus, zum Okkultismus zu bringen. Und hat gesagt, das Wichtigste dabei ist, die Jugend zu erreichen. Denn die Jugend sind die Erwachsenen von morgen. Und ihm waren drei Sachen wichtig dabei. Und da zitiere ich jetzt einfach den Titel von einem Lied, das damals in war, von einem Ian Dury, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Freie Sexualität, eine Form einer freien sexuellen Perversion, bestimmte Form hat er da propagiert. Drogen und die Musik. Diese drei Komponenten. Und er hat gesagt, mit diesen drei Sachen komme ich an die Jugend ran. Dazu gab es auch noch, aber da werde ich jetzt nicht so drauf eingehen, sagt er, gut wäre es auch, wenn man sich die Fähigkeit aneignet, rückwärts zu sprechen, rückwärts zu denken, rückwärts zu reden. Auch das ist in der Musik übernommen worden. Das sogenannte Backward Masking. Aber aus Zeitgründen werde ich dann wahrscheinlich nicht drauf eingehen können, bis auf ein, zwei Fälle. Und das hat er propagiert. Das Ziel für ihn war es, die Jugend zu erreichen und sie in den Okkultismus reinzubringen. Er hat eine eigene satanische Bibel aufgeschrieben, mit Geboten, mit in Anführungszeichen 10 Geboten. Und so sagt er zum Beispiel, tu, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Während er Jesus sinngemäß sagt, die Liebe ist das ganze Gesetz. Dieser Mann ist im Wahnsinn verstorben. Er hat seine Exkremente als heilig gesprochen. Er hat auf den Boden gemacht, ganz offen einfach mal sagen. Und hat dann gesagt, das ist heilig. Und er ist dann irgendwann im Wahnsinn verstorben. Aber dieser Mann, der hat ganz viele Gruppen, die wesentlich sind. Dazu gehören zum Beispiel auch die Beatles. Die hat er beeinflusst. Und die Beatles, die kennen bestimmt die allermeisten von euch mit dem Namen. Zitate noch von diesem Crowley. Satan ist nicht der Feind des Menschen, er ist Leben, Licht und Liebe. Und der Weg zum Himmel fährt durch die Hölle. Zitate von ihm. Er hat bestimmte Schüler gehabt. Ein Schüler war zum Beispiel Kenneth Anger. Ihr werdet jetzt denken, was soll man mit diesen Namen? Ich komme gleich noch drauf zurück. Kenneth Anger wurde genannt der Magier des Kinos. Er gilt als einer der treuesten Schüler Crowleys. Sein Lebenswerk war der Film Lucifer Rising, der Aufgang des Lucifer, der Aufgang Satans. Und es war eine Filmversion der Satanismusvorstellung Crowleys. Also der hat die Sachen verfilmt. Der wollte also durch Film die Lehren von diesem Crowley an den Mann bringen und damit die Jugend ganz besonders erreichen. Kenneth Anger. Ein weiterer wichtiger Schüler, Anto Sandolavay. Er ist der Gründer der ersten offiziellen Satanskirche in San Francisco, in der California Street. Wurde im April 1966 wurde die gegründet. Falls ich da nicht zu kommen sollte, weil ich sehe, wie die Zeit schon geht, erwähne ich das auch nochmal am Rand. Es gab damals ein Lied, obwohl ich jetzt die Reihenfolge an dieser Stelle schon unterbreche. Es gab damals ein Lied, das war ein Ohrwurm, das hörte man ständig im Radio. Es war ein wunderschönes, scheinbar harmloses Musikstück, Hotel California von den Eagles. Die wenigsten wussten, dass letzten Endes, so sah die Plattenhülle aus, Moment, so sah damals die Plattenhülle aus, wenn man sich jetzt das holen würde, das war jetzt so das Innencover, das war jetzt hier die Band, die Eagles. Und es war immer wie so Platz 1 bis Platz 5 so in den Hitparaden. Und es hatte ein ganz schönes Gitarrensolo. Also keine Hardrock-Musik, sondern etwas, was man ständig im Radio hörte. Und die damals eben, die kennen das Lied heute noch. Und hier oben, da ist eine Gestalt in Schwarz. Bisschen ungenau. Und wurde die Gruppe gefragt, wer ist das denn? Ist das nicht Anto Sandolavay? Ja, haben die gesagt, das stimmt. Diese Gruppe, die scheinbar ein ganz normales Lied gespielt hatte, war letzten Endes Anhänger von diesem Anto Sandolavay, einer dieser Jünger von dem Aleister Crowley, der diese Crowley-Lehren auch praktizierte und auch eine eigene satanische Bibel konzipiert hatte. Und das Lied Hotel California hatte deshalb seinen Titel, und das wussten natürlich die allerwenigsten, jedenfalls nicht die ganzen Konsumenten, Das Lied hatte deshalb den Titel Hotel California, weil es in der letzten Konsequenz der Gruppe um die Satanskirche in der California Street ging. Und wenn man sich jetzt dann den Text anhören würde, aber meistens, ich damals auch vielleicht am Anfang, hört man sich gar nicht, achtet man nicht auf den Text, sondern die Musik gefällt einem, das Gitarrensolo, man konsumiert das, man genießt die Musik, der Text rauscht an einem vorbei, so ein paar Zeilen, die man versteht, die summt man dann mit. Aber wenn man sich dann den Text mal anschaut, deshalb, das ist auch schon mal eine Botschaft, auch die ich mitgeben möchte, den Text einfach auch mal anschauen, was so dahinter steht, dann wurde da letzten Endes in diesem Lied eine schwarze Messe beschrieben, in diesem Hotel California. Und das, wenn man einmal in diesem Hotel drin gefangen ist, man da niemals mehr herauskommen kann. Und mit dieser Zeile endete der Text des Liedes und dann kam dieses Gitarrensolo. Du kennst das Stück. Hast du das gehört? Ja. Was Schönes habe ich aber nebenbei bemerkt, mal vor ein paar Monaten gesehen. Der Sohn von Anton LaVey, einfach mutmachend für uns alle, für euch jetzt, Jugendliche, den 1997 verstorbenen Gründer der Satanskirche im US-Bundesstaat Kalifornien, engagiert sich als Evangelist gegen den Einfluss dieser okkulten Vereinigung, gegen seinen Vater. Er hat eine eigene Beziehung zum Herrn aufgebaut, obwohl er so ein negatives Bild vor sich in der Familie gehabt hat. Wie Jeff LaVey, was heißt ich, dem christlichen Informationsdienst Charisma und so weiter mitteilte, habe er sich als Kind und Jugendlicher zunächst aus Rebellion gegen die häufige rituelle Misshandlung durch seinen Vater für den christlichen Glauben interessiert. Einmal habe er in einem Raum, der für satanische Rituale benutzt wurde, mit Leuchtschrift Jesus rettet an die Wand geschrieben. Mit 14 Jahren sei er in einer Gemeinde im kalifornischen Oceanside Christ geworden, habe die Befreiung von satanischen okkulten Mächten erfahren, so LaVey. Der heute 33-Jährige habe eine Bibelschule absolviert, eine eigene Organisation ins Leben gerufen, die sich Sword of the Spirit, Schwert des Geistes nennt. LaVey sei häufig Gast in christlichen Radiosendungen und Gemeinden, wo er von den Gefahren des Okkultismus warne. Der muss es wissen, bei dem Vater, den er gehabt hat. Und deshalb wollen wir uns warnen lassen. Wir wollen nicht denken, wir stehen da so drüber, wir können, uns kann Musik nichts anhaben und so weiter, sondern wirklich echt prüfen, Texte, Aussagen, Interpreten, die ich konsumiere, je nachdem, wenn ich sie nun schon konsumiere, prüfen, was haben die für einen Hintergrund und dann eben mal halt schauen. Ja, der muss es wissen. Und der hat seine Zeit, sein Ziel, wie wir auch gerade eben so gehört haben, Ziel, Mission und so weiter. Sein Ziel ist es jetzt, letzten Endes gegen die Arbeit seines eigenen Vaters anzugehen, weil er aber kapiert hat, dass es doch eine negative Sache ist. So, jetzt möchte ich so ein paar Beispiele bringen, wobei ich dazu sagen muss, es gibt, ja, ich habe mal, das kann man jetzt hier gar nicht so nachvollziehen, haben wir so eine Mühe gemacht, das ist schon ein paar Jahre her. Heute gibt es schon wieder neue Musikrichtungen. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr konfus, aber ich habe einfach mal, ein halbes Jahr lang Arbeit gemacht, und da gibt es bestimmt einige Lücken oder so, mit Pfeilverbindung, mit Querverbindung zu machen. Welche Musikrichtung ist jetzt eventuell zum Beispiel aus welcher Musikrichtung entstanden? Und heutzutage oder damals hatten wir dann zum Beispiel hier Rave, Techno, Rap, Hip-Hop und so weiter und so fort. School, Grunge in den 90er Jahren. Heute gibt es aber, ja, ich wiederhole mich wieder noch, also deshalb muss das auch nochmal wieder, je nachdem, neu aufgearbeitet werden. Aber wir merken noch eins, die Pfeile, die kommen so von oben. Und gerade hier so in diesem Bereich tummelt sich einiges. Und das ist so diese Zeit der Wurzeln, wo sich einfach viele Musikrichtungen herauskristallisiert, herausgebildet haben. Aus afrikanischen Musiktraditionen in den USA und aus europäischen Traditionen haben sich Jazz, Gospel entwickelt, Blues, Rhythm and Blues und so weiter. Und dann gab es den Rock'n'Roll. Und von dort aus waren dann bestimmte Gruppen ganz tragend, Bob Dylan, die Beatles, und wie wir gleich sehen werden, zum Beispiel die Rolling Stones, Jimi Hendrix. Und es sind dann verschiedenste weitere Musikrichtungen, Rockrichtungen, später auch der Pop und so weiter, daraus entstanden. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Musikrichtung propagierst oder hörst, dann muss dir klar sein, dass es sehr gut möglich sein kann, dass die Wurzeln in diesem ehemaligen Bereich hier oben sozusagen liegen. Deshalb die Gruppen, die hier was zu sagen hatten damals, die sollte man sich einfach mal anschauen. Was ist damals so bei diesen Gruppen so gewesen? Das ist Bob Dylan, eines meiner ersten Idole. Bob Dylan hat gesagt, zum Beispiel, für mich geht es jetzt darum, mein eigenes Leben zu leben. Ich sage dir, ich bin bereit, alles auszuprobieren und einen Durchblick zu kriegen. Sex und Drogen und alles zu tun, was Spaß macht. Das war auch die Botschaft in seinen Liedern. Das hat er durchgezogen. Er wäre beinahe an seinem Lebensstil auch gestorben. Hat dann nochmal die Kurve bekommen. Ist heute noch tätig auch, musikalisch. Gegen Rebellion gingen seine Texte auch. Gegen für Generationskonflikte. Ganz wichtiges Lied von ihm damals. The times are changing. Kommt ihr Väter und Mütter überall im Land, kritisiert nicht, was ihr nicht versteht. Ihr könnt euren Söhnen und Töchtern nichts mehr sagen. Auf euren alten Wegen wächst schon das Gras, denn die Zeiten ändern sich. Das sollten die Jugendlichen hören, damit sie sich bloß nicht mehr mit den Erwachsenen, zum Beispiel mit ihren Eltern, irgendwie mal unterhalten über bestimmte Probleme oder irgendetwas. Sondern den Jugendlichen sollte einsuggeriert werden, von wegen, fragt nicht die Eltern, die sind konservativ und was weiß ich was, deren Meinung zählt nicht, denn the times are changing, die Zeiten ändern sich. Das war eine Botschaft von ihm. Fühlte sich aber total frustriert. Ein Lied, mit dem er dann eine wesentliche Musikrichtung gegründet hat, nämlich den sogenannten Folkrock. Irgendwann auf einem Konzert nahm er dann eine E-Gitarre und spielte dann das erste Folkrock-Stück. Und das Lied, was da sehr wichtig war, mit dem er diese Musikrichtung begonnen hat, war Like a Rolling Stone. Und da brachte er sein Gefühl, das Gefühl seiner Generation eigentlich zum Ausdruck, Like a Rolling Stone, wie fühlst du dich, da du jetzt auf eigenen Füßen stehst? Ohne Richtung, ohne Heim, völlig unbekannt, wie ein rollender Stein. Also eigentlich ein Frusttext. Wir dürfen auch als Christen wissen, wir sind kein rollender Stein. Wir haben eine Richtung, wir haben ein Heim. Unser Heim ist das Vaterhaus. Es lohnt sich doch dafür, für dieses Ziel auch einfach zielorientiert zu leben. Haben wir so eine Botschaft also letzten Endes nicht mehr nötig. Deshalb sollte man sich auch überlegen, muss ich solche Liedertexte zum Beispiel singen? Zum Beispiel auch ein ganz bekanntes Lied, Blowing in the Wind. Kennen viele, die Gitarre lernen. Mit so einem Lied wird meistens vielleicht auch je nachdem begonnen, das Gitarre spielen, Blowing in the Wind. Aber achtet mal auch auf den Text, eigentlich ein frustrierender Text. Keiner kennt die Antwort auf so und so viele Fragen und so weiter und so fort. Aber wir müssen es eigentlich besser wissen. Wir wissen, dass jemand die Antwort kennt. Und das ist der Herr Jesus. Nur mal so nebenbei. Jimi Hendrix, König der Rocksänger, wurde er genannt. Ein Genie gewesen. Mit seinem Lied hätte ich mich damals, wie gesagt, umgebracht. Hätte ich damals Schluss gemacht. Damals mein Idol gewesen, hat innerhalb von 3 Jahren einen riesen Erfolg gehabt, hat bestimmte Gitarrentechniken entwickelt, wo die besten Gitarristen heute noch versuchen, diese Praktiken, also diese Techniken nachzuspielen, und den meisten gelingt es nicht. Aber er hatte auch einfach freie Sexualität, Drogen, Erfolg hatte er. Er war tief in seinem Inneren eigentlich ein völlig kaputter Mensch. Ein anderer Musiker, Eric Burne, hat mal gesagt, es ist eigentlich der süchtigste Mensch, der mir jemals begegnet ist. Sein letztes Album, was er gemacht hat, war Schrei nach Liebe, und das war sein Leben. Er merkte, wie er nur vermarktet wurde von seinen Managern. Er hat einmal auf einem Konzert, was er gegeben hat, kurz vor seinem Tod in die Menge geschrien, hat gesagt: Seid ihr gekommen eigentlich, um mich zu sehen, oder seid ihr nur gekommen, um mein Lied Foxy Lady zu hören? Und ich denke, so sind wir vielleicht auch oft. So bist du vielleicht auch oft. Dir geht es ja gar nicht um einen Menschen. Wenn es dir um einen Menschen geht, dann bete für ihn, dass er zum Herrn kommt. Aber geht es dir nur um das egoistische Feeling, dann kann es sein, dass du letzten Endes an dem Schrei der Liebe eines solchen Interpreten auch vielleicht vorbeigehst. Und ein großer, damals erfolgreichster Rockkonzertveranstalter, lege ich jetzt nicht auf, Fritz Rau, der hat damals die meisten Konzerte so veranstaltet, so in Europa, sagt einmal: Ich werde nie vergessen, er ist ungläubig, der Mann, als wir nach einem Konzert ins Hotel zurückgingen und Jimmy sich im Zimmer auszieht, einen Farbkasten auspackt und sich mit einem nassen Pinsel anmalt. Mit langsamen, zärtlichen Strichen streichelt er mit dem Pinsel seine Haut. Ein Hunger nach Liebe und Zärtlichkeit. Das steckt hinter diesen Leuten. Und dieser Mann war wesentlich bei der Entwicklung von bestimmten Musikrichtungen. Der Punk letzten Endes, er gilt auch als einer der Urheber letzten Endes der Punkmusik. Seine letzten Worte, er ist an seinem Erbrochenen erstickt, buchstäblich. Seine letzten Worte, festgehalten auf dem Anrufbeantworter: Verdammt, ich brauche Hilfe, Mann. Damit ist er gestorben. Das war das Lied, wo ich so einen persönlichen Bezug zu hatte. Auf Deutsch: Werde ich morgen leben? Ich weiß es nicht. Eins aber weiß ich sicher: Heute lebe ich nicht. Kein Sonnenstrahl dringt durch mein Fenster. Mir ist, als lebte ich auf dem Grund eines Grabes. Und mit diesem Lied wollte ich damals Schluss machen. Manche von euch wissen, dass der Herr es mir geschenkt hat, dass ich eine ganz besondere Beziehung jetzt zur Sonne habe. So kann der Herr ganz persönlich wirken. Mit diesem Lied wollte ich damals Schluss machen. Und jetzt dringt ein Sonnenstrahl durch mein Fenster. Bis in alle Ewigkeit. Und es wäre schön gewesen, hätte er auch noch die wahre Sonne erkennen dürfen. Zitat von ihm. Und er muss es wissen, es war ein genialer Musiker. Man kann Leute mit Musik hypnotisieren. Und wenn man die Leute so an der schwächsten Stelle trifft, können wir in ihr Unterbewusstsein alles das predigen, was wir sagen wollen. Die Musik flutet durch die Luft, deshalb kann ich mit einem Geist Verbindung aufnehmen. Es gab damals ein Konzert, in 68 war es, glaube ich, Woodstock. Und das war der Höhepunkt, als Jimi Hendrix dann irgendwann zum Schluss auftrat. Und er hat später gesagt, er hätte sich eigentlich gesehen, dass er im Grunde genommen gar nicht gespielt hätte, sondern ein Geist in ihm. Das ist einfach, so eine Welt steckt dahinter. Tut mir leid, dass das so negativ alles ist, aber ich möchte einfach warnen. Ich möchte keine Werbung machen, ich möchte wirklich warnen. Die Beatles, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, John Lennon, kennen die meisten. Letzten Endes, also eine der größten oder die größte weltberühmteste Gruppe, die es so gibt, eine satanische Gruppe. John Lennon hat 1961 öffentlich gesagt: Ich weiß, dass meine Gruppe einmal einen totalen Welterfolg haben wird, weil ich um diesen Preis meine Seele dem Teufel verkauft habe. Und im nächsten Jahr ging es los. Da waren dann in Amerika, in Deutschland, in England, waren sie auf den Hitparaden mit ihren Liedern von Platz 1 bis Platz 20. Nur die Beatles, nur Lieder von denen. Man redete von einer Beatlemania. Also sie waren die Erfolgsgruppe schlechthin. Und 1980 ist gerade John Lennon, der dieses Zitat gebracht hat, von einem Fan, der ja irgendwo geistig umnachtet ist, gewesen ist, auf offener Straße ermordet worden. Und dieser Fan hat dann geäußert, er wüsste eigentlich gar nicht, warum er das getan hat. Er führt das zurück auf Stimmen und Dämonen. Zufall? Und die Lieder von den Beatles, die werden heute noch vertont von anderen Gruppen oder werden auch heute noch gespielt im Radio. Mit denen seid ihr bestimmt schon irgendwie, wenn ihr mal Radio gehört habt und so weiter, mit denen seid ihr schon mal konfrontiert worden. Und die Beatles haben eben bezogen auf die Musikrichtungen eine ganz wesentliche Rolle eingenommen im Rahmen der Rockmusik. Und auf eine bestimmte Sache werden wir gleich noch eingehen. Eine weitere Gruppe, die Rolling Stones. Auch eine satanische Gruppe. Und die sind ja nicht alle dumm, sondern die haben ja wirklich Welterfolge gehabt und die sind heute noch dran. Und auch die Beatles, das sind ja nicht irgendwelche dummen Menschen. Die haben gewusst, was sie machen. Und es hat geklappt. Es hat ja auch geklappt. Und das soll uns einfach warnen, dass wir wissen sollen, es lohnt sich, es ist wirklich wichtig, sich mit dem Thema persönlich auseinanderzusetzen. Wohlgemerkt, nicht, dass ich alles schlecht machen möchte. Ich möchte nur zeigen, lasst euch warnen, beschäftigt euch mit dem Thema, holt euch mal ein Buch. Holt euch ein Buch, um dann zu gucken, was ist denn jetzt okay, was ist nicht okay. Was sind so für Kriterien, wie ich prüfen kann für mich, Musikrichtung oder was ich konsumiere, was ich höre. Mick Jagger. Hatte Kontakt zu Kenneth Anger. Wer ist denn Kenneth Anger? Zurückdenken. Aleister Crowley, dieser Okkultist. Kenneth Anger, derjenige, der diese ganzen Sachen verfilmen wollte. Mick Jagger sollte die Hauptrolle spielen in dem Film Lucifer Rising. Der Aufgang des Lucifer. Deshalb habe ich das vorhin gesagt. Mit dieser Mick Jagger von den Rolling Stones. So eng waren die zusammen. Und er hat auch dämonische Fratzen auf seinem Körper also gemalt gehabt bei einem Konzert. Und ein Lied von ihnen war auch Sympathy for the Devil. Das ist ein ganz besonderes Lied in gewisser Hinsicht. Nämlich, erstens ist es eine Satanshymne geworden für die Satanisten. Und zweitens ist es so, nach diesem Konzert von Woodstock, wo alles so, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen sein sollte, mit Drogen, mit freier Sexualität. Ach, es ist alles so schön mit dem, was wir alles so machen können. Gab es dann 6 Monate später ein Konzert von den Rolling Stones auf einer alten Rennbahn irgendwas, Alton Mount. Die haben dann ein Konzert gegeben. Und bei diesem Konzert von den Rolling Stones ist während das Lied Sympathy for the Devil spielte, Sympathie für den Teufel, ist in 6 Metern Entfernung von der Bühne Meredith Hunter, ein Schwarzer, erstochen worden. Auf brutalste Weise von den sogenannten Höllenengeln, Hell's Angels, die damals als Leibgarde für die Rolling Stones da auf die Gruppe aufpassen sollten. Und Mick Jagger hat dann gesagt, seltsam, immer wenn wir dieses Lied spielen, passiert irgendetwas Schlimmes. Und dann hat er sogar erst mit der Angst zu tun bekommen und hat dann diesem Kenneth Anger gesagt, den Film möchte ich doch nicht, bei dem Film möchte ich doch nicht mitmachen. Und dann hat Kenneth Anger ihn wohl nur ausgelacht und hat gesagt, siehst du, jetzt merkst du mal, du musst doch wissen, wie real das alles ist und jetzt bekommst du auf einmal Schiss. Ja, aber das ging ihm dann doch, dieser Mord ging ihm dann zu weit. Aber das sind Gruppen, die spielen heute noch, die haben heute noch, spielen die vor machen die Konzerte. Zwei ganz wichtige Plattenhüllen. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es nur Plattenhüllen, wo nur die Interpreten abgebildet waren. Dann gab es auf einmal plötzlich einen Einbruch und es gab die ersten beiden Plattenhüllen, oder wir würden jetzt sagen CD-Hüllen, wo auf dem Cover auch eine Botschaft enthalten war, wo nicht nur ganz normal die Gesichter jetzt, die Band oder der jeweilige Interpret dargestellt war, sondern wo mit der Plattencover-Gestaltung eine Botschaft verbunden war. Ist doch mal wichtig und interessant, was das dann vielleicht auch für zwei Plattenhüllen gewesen sind, was da für eine Botschaft da war und wer vielleicht diese Botschaften auch benutzt. Wieder muss ich leider sagen, dass es sich um Satanismus handelt. Das ist die erste Plattenhülle mit einer Botschaft von den Beatles, ein damals ganz wichtiges Album für das Entstehen von bestimmten Musikrichtungen, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hier ist ein Grab, aber ich will jetzt nicht auf alle Sachen eingehen, wegen der Zeit. Da ist die Band, die Beatles, hier auch nochmal. Und sie haben gesagt, auf diesem Plattenhülle haben sie alle diejenigen Leute abgebildet, die sie lieb haben, die ihnen wichtig sind. Und dann ist zum Beispiel, wer den sie kennt, Dick und Doof abgebildet. Bob Dylan ist auch drauf. Und dann ist hier eine Person mit gelbem Hut. Oben, sechs davon links. Das ist Aleister Crowley. Aleister Crowley, dieser große Okkultist. Mit dieser Plattenhülle, die erste Botschaft, die es jemals gab auf einer Plattenhülle, hat die Band also ihr Interesse an der Person und an den Lehren von Aleister Crowley bekundet. Und die Beatles sind einfach eine tragende Gruppe einfach gewesen für ganz viele Musikrichtungen, für Musiker heute noch und so weiter. Und die Zeit reicht nicht, auf den Okkultismus einzugehen, bezogen auf die östliche Mystik, dass George Harrison den östlichen Hinduismus rübergebracht hat und so weiter und so fort. Die zweite Plattenhülle, die es gibt, die eine Botschaft hatte, von den Rolling Stones. The Satanic Majesty's Request. Die satanischen Majestäten. Das habe ich jetzt vergessen, was es heißt. Eine auf jeden Fall auch wieder. Und sie sind hier als Hexen dargestellt. Was lernen wir daraus? Achte zum Beispiel, also erst auf den Text, auf die Musik, wie die Musik auf dich wirkt, rhythmisch und so weiter und so fort. Egal was für ein Text, ob das jetzt christlicher Text ist oder was weiß ich was. Werde ich immer mehr passiv? Rocke ich so ein bisschen ab, vielleicht auf dem christlichen Text? Oder wie ist es mit der Plattenhülle? Hat die Plattenhülle eine Botschaft, die CD-Hülle oder das Inlay, das man so dann sieht von wegen, hat das auch eine Botschaft? Kann ich das als Christ vereinbaren? Wir sehen auf jeden Fall bei den allerersten beiden Plattenhüllen oder CD-Hüllen, die es jemals gab, wo eine Botschaft hintersteckt, da hatte sofort Satan seine Hand im Spiel. Deshalb, nicht alle Plattenhüllen, CD-Hüllen sind schlecht, sondern, das ist meine Botschaft, prüfet. Prüfet alles. Ist kurz nach halb oder wie lange? Ist halb. Das ist auch noch eine ganz wichtige Person. Jimmy Page von Led Zeppelin. Hier wird aufgelistet, der hat seine eigene Band gehabt. Hier wird aufgelistet, die lesen wir jetzt nicht alle durch, in was für Gruppen er ansonsten damals seine, muss man sagen, geniale Gitarre, also benutzt hat, nicht die Gitarre war genial, sondern er in gewisser Hinsicht, wie er sie benutzt hat, in welchen Gruppen, bei welchen Sängern. Und er ist letzten Endes ein Okkultist, einer der größten Okkultisten der Musikszene gewesen. Er hat das Schloss gekauft von Aleister Crowley, um dort dann schließlich Pause zu machen zwischen den Tourneen, die letzten Endes auch einfach nur okkulte Botschaften hatten. Sie haben ein ganz wichtiges Lied gehabt. Ich will jetzt nicht die Band nochmal zeigen. Nein, sonst geht das nur in Werbung oder was weiß ich was. Sie haben ein ganz wichtiges Lied gehabt. Das hieß Stairway to Heaven. Dieses Lied ist Platz 1 gewesen, oder unter den ersten 10 Liedern gewesen, habe ich noch vor wenigen Jahren gehört, unter den meistgespielten Liedern im Radio, Stairway to Heaven. Und dieses Lied ist ein völlig okkultes Lied, besitzt auch Rückwärtsbotschaften, in denen rückwärts Satan angebetet wird, Satan angesprochen wird. Und Jimmy Page hat gesagt, dass dieses Lied, dieses eigentlich normalerweise geniale Lied, in einer Viertelstunde entstanden ist. Und er hat gesagt, er hätte den Eindruck gehabt, oder es wäre einfach klar, ein Geist habe ihn beim Schreiben beim Entwickeln dieses Liedes einfach gefördert oder benutzt. Er ist dann irgendwann gestorben. Ja, wie gesagt, die Zeit ist gleich um. Rockmusician Jimmy Page was found dead in his London apartment. Er ist irgendwann gestorben. Und man hat dann Drogen und religiöse Gegenstände auf und neben seinem Körper gefunden. Okkulte Gegenstände. Dann möchte ich doch noch, bevor wir, ja, vielleicht, ich werde einen kleinen Moment vielleicht doch überziehen, ich beeile mich trotzdem, auch noch eine wichtige Gruppe, die Purple, meine ersten Idole, die Purple mit einem auch ganz wichtigen Okkultisten, Ritchie Blackmore, der kleidete sich immer in Schwarz auf seinen Konzerten und er gilt auch als einer der größten Rock-Okkultisten. Er hielt spiritistische Sitzungen ab, um, wie er sagt, Gott näher zu kommen, kleidete sich in Schwarz, machte Plattenaufnahmen in einem Schloss, in dem ein Dämon spuken sollte. Diese Gruppe war damals auch ganz, ganz wichtig. Aus dieser Gruppe haben sich verschiedene andere Gruppen entwickelt. Das ist mir jetzt auch noch, Moment. Ja, wir sehen auch manchmal zum Beispiel, wie manche Gruppen damals so zusammenhingen. Eine ganz okkulte Gruppe, Black Sabbath, Schwarzer Sabbath, die haben wirklich voll satanistische Musik gemacht. Und die Purple, und die hingen dann auch teilweise zusammen. Die Pfeile gehen jetzt hier noch weiter runter. Ist jetzt egal. Der Sänger von Deep Purple, von dieser okkulten Gruppe, Rockgruppe, war Ian Gillan. Das ist jetzt sehr wichtig, noch für folgenden Gedanken. Ian Gillan. Es gab damals ein Musical, das hieß Jesus Christ Superstar. Endlich mal etwas Christliches. Endlich mal was Schönes. Meinte man. Haben auch viele sicher auch Christen, ich war damals ja noch nicht gläubig, gesagt von wegen, das kann man sich in Ruhe anhören. Aber die wenigsten wussten, dass zum Beispiel von diesem Musical, Jesus Christ Superstar, dass den Herrn Jesus Christus, die Stimme von dem Herrn Jesus Christus war Ian Gillan. Dieser Okkultist, der aus dieser okkulten Gruppe. Deshalb nicht alles, was sich christlich zunächst einmal anhört oder christlich erscheint, ist unbedingt christlich. Es sind so damals Sachen gewesen aus meiner Zeit. Aber ihr könnt daraus vielleicht Anwendung treffen. Mir war es wichtig, einfach zu zeigen, Musik ist etwas, kann was brandgefährliches sein. Ihr seid jetzt gehalten, eure, die heutigen Musikrichtungen, wenn ihr damit zu tun haben solltet, da Hintergründe zu sammeln, euch zu informieren, zu gucken, zu prüfen, wie ist das? Ist das wirklich okay? Prüft, wie viel Zeit ihr investiert in Musik. Beherrscht sie euch schon? Prüft die Texte, die Musik, den Rhythmus, die Bildgestaltung, all diese Dinge, prüft sie einfach. Richtet sich der Text, richtet sich irgendetwas gegen Gott, gegen den Herrn? Ist etwas für Aggression, für Gewalt, für Drogen, für was weiß ich, für irgendwelche negativen Dinge? Wenn ja, dann bittet den Herrn, dass er euch die Bereitschaft schenkt, sich davon zu distanzieren. Denn, ich bin jetzt gleich fertig, wir haben halt eigentlich einen anderen Auftrag. Psalm 149 singt dem Herrn ein neues Lied. Wir sollen dem Herrn ein neues Lied singen. Einen ganz neuen Inhalt. Mein Leben, dein Herz soll ein neues Lied sein. Wir sollen ein Lied für den Herrn sein, dass wir einfach ihm wirklich mit unserem Herzen wohlgefallen und ihm hat auch die Dinge uns wohlgefallen, die ihm wohlgefallen und dass wir ihm das auch bringen. Denn wir haben es mit einem, und damit möchte ich schließen, mit einem wunderbaren Vorsänger zu tun. Nicht mit solchen okkulten Leuten wie Ian Gillan, Ritchie Blackmore oder wie sie alle heißen. Wir haben es mit einem anderen Vorsänger zu tun. Ein Vorsänger, der alles gegeben hat, um uns ein neues Lied zu schenken. Und es gibt einen Psalm, der diesem Vorsänger gewidmet worden ist. Und den Psalm, den kennt ihr, denke ich mal, alle. Und den möchte ich euch nur noch aufs Herz geben. Ich möchte ihn jetzt nicht mehr vorlesen. Es ist der Psalm 22. Der Psalm 22 ist dem Vorsänger gewidmet, weil er so viel für uns getan hat. Er ist für uns in die Gottverlassenheit gegangen. Er ist wie ein Wurm, hat er sich erniedrigt. Er ließ sich, wie wir auf der nächsten Seite sehen würden, aber wie ich denke, alle von euch den Text kennen, er ließ sich entkleiden. Er ließ sich angaffen. Die Leute sahen ihre Lust an ihm. Das hat er alles auf sich genommen, weil Gott heilig ist und weil er das Gericht über meine, über deine Sünde auf sich nahm. Deshalb, all das, wovon ich gerade was gesagt habe, wenn sich jemand davon bekehrt, so wie du es auch gesagt hast, bewusst, dann darf er wissen, diesen Vorsänger hat es unendlich viel gekostet, dann die Möglichkeit auch zu geben, von diesem ganzen Müll und Schund losgekommen zu sein. Und das ist einfach Gnade. Und deshalb möchte ich uns einfach animieren, dass wir uns alle einmal wirklich bekehren von diesem Zeugs, von dem, was negativ ist, und dass wir dann auch nicht wieder umkehren und zu diesen alten Lützen
aufnahmefähig bekehren lassen. Ende von diesem Tag. Und ich hoffe, dass das ein bisschen